Ich möchte noch einmal kurz beten. O Herr, ich bitte dich darum, dass du ein Wort für unser Herz bereithältst und uns Herzen für dein Wort gibst, Herr. Amen. Ich fand das gerade richtig, richtig klasse, dass ihr für eine Missionarsfamilie gebetet habt. Eine Familie unterstützen wollt, die sich aufgemacht habt, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und auch jetzt möchte ich mit euch über eine Begebenheit aus der Bibel sprechen, in der ein König auch in Berührung mit dem Wort Gottes kam. Und auch das mit dem Fischverkäufer fand ich total interessant. Gibt es hier Leute, die gerne lesen? Wow, dann bin ich ja unter Gleichgesinnten. Ich habe diese Geschichte zum ersten Mal gelesen, da war ich noch in der Grundschule. Und für mich war das total unvorstellbar, dass der Mann die Seiten aus der Bibel Seite für Seite rausgerissen hat, weil für mich war es schon total schrecklich, also die Vorstellung, wenn jemand auch nur so ein Eselsohr in eine Seite reingemacht hat, so als Lesezeichen, das machen ja manche. Und ich möchte euch heute die Begebenheit von einem König zeigen, der auch damit in Berührung kam. Wir nähern uns dem Text aus dem Bibelbuch Jeremia mit den folgenden drei Punkten. Erstens die Verkündigung von Gottes Wort, dann die Reaktion darauf und als letztes, was jetzt? Ich habe eine Frage für euch vorbereitet und nach der Predigt würde ich mir wünschen, dass ihr eine Antwort für euch gefunden habt. Und zwar Gottes Wort, Gold oder Asche. Fangen wir mit der Verkündigung an. Die Begebenheit, über die ich heute mit euch sprechen möchte, befindet sich in Gottes Wort. Vielleicht fragt ihr euch, wie finden wir schon Aussagen in der Bibel darüber, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollen, wenn diese Ereignisse noch gar nicht aufgeschrieben waren? Aber die Stelle, die ich heute mit euch besprechen möchte, da gehen wir direkt live rein in die Aufschreibung, in die Verschriftlichung. Dazu gebe ich uns erstmal den Kontext. Es geht heute um Jeremia, einen Propheten. Propheten sind Menschen, zu denen Gott spricht, gerade in der damaligen Zeit, über die Bibel schreibt, hat Gott Propheten Botschaften gegeben, die sie dem ganzen Volk erzählen sollten. Gott selbst hat zuvor einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen, also eine andauernde, festgesetzte Beziehung. Und so wie in jeder Beziehung, ob es Ehe oder Freundschaft ist, lebt diese Beziehung von der gegenseitigen Hingabe. Gott bewahrt und versorgt das Volk. Doch hat das Volk mit seinem Verhalten sich von Gott abgekehrt. Sie haben anderen Göttern gehorcht, andere Götter angebetet und sich eben nicht Gott zugewandt. Darauf reagiert Gott damit, dass er Propheten wie Jeremia beruft, die dem Volk Gottes Meinung dazu weitergeben und die Strafe für ihren Ungehorsam. An dieser Stelle der Erzählung hat Jeremia schon mehrfach Gerichtsbotschaften von Gott weitergegeben. Nun sagt Gott ihm, dass er all die Dinge, die er von ihm gehört hat, aufschreiben soll. Die Begebenheit dazu lässt sich im Buch Jeremia finden. Und falls ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr sie gerne aufschlagen. Das ist relativ mittig in der Bibel, aber weil die Begebenheit über 32 Verse geht, sehe ich davon ab, das einzeln vorzulesen. Ihr könnt nur mitlesen, damit ihr auch so ein bisschen den Kontext dazu habt. Ich gebe euch kurz einen Moment, falls ihr wollt. Jeremia erlebt gerade das vierte Jahr der Regierung Joachims im Königreich Juda. Juda ist der Teil vom Reich Israel, der zu dem Zeitpunkt noch bestand. Gott sagt Jeremia, dass er alle Worte, die Gott ihm zuvor gegeben hat, halt aufschreiben soll. Im Vers 3 von dem Kapitel 36 sehen wir auch den Grund dafür. Vielleicht werden sie vom Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Wer sich gefragt hat, wieso ein gerechter Gott das Volk dann nicht einfach bestraft, weil sie sich nicht an den Bund halten, kann es hier lesen. Weil Gott in seiner Hoffnung und Güte bereit ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu ihm zu wenden. Er will ihnen vergeben. Ihr habt die Worte der Lesung von Gabi gehört. Gottes Wort ist nützlich dazu, dass man wieder den richtigen Weg findet, dass man belehrt wird. Die Dinge, die Jeremia aufschreiben lässt, waren nur ein Bruchteil von dem Wort Gottes, das wir heute als meistverkauftes Buch der Welt haben dürfen, die Bibel. Wenn du hier bist und die Bibel noch nie gelesen hast oder nur ein wenig durchgestöbert hast, dann möchte ich dich ermutigen, sie mal als Ganzes zu lesen. Denn sie ist hochspannend, aber sie hat auch etwas ganz persönlich mit dir zu tun. Gott hat uns die Bibel gegeben, damit wir lesen können, was ihm gefällt und was nicht. Wie wir leben sollen. Dadurch können wir erkennen, dass es Dinge gibt, die in unserem Leben vielleicht nicht richtig laufen und haben die Möglichkeit, von diesem Weg umzukehren. Wie etwa bei einer Spielanleitung. Woher sollen wir wissen, wie man gewinnen kann, wenn wir nie die Spielanleitung für unser Leben lesen? Und das ist die Bibel. Gott wünscht sich, dass wir die Segnungen, die er für uns bereithält, gewinnen. Er will, dass wir sehen, dass die Bibel etwas Wertvolles ist. Wie Gold. Er will, dass wir ein Leben führen, in dem wir Gott zeigen, dass wir ihn lieben. Er will in Beziehung mit den Menschen leben. Er will, dass es uns dadurch gut geht. Aber genauso möchte er auch, dass wir uns wieder zu ihm hinwenden und in Beziehung mit ihm leben, indem wir sein Wort lesen und zu ihm beten. Nach Gottes Nachricht geht Jeremia zu Baruch, einem Schreiber, und beauftragt ihm, die Worte, die Jeremia ihm diktiert, aufzuschreiben, auf eine Papyrusrolle. Wegen des dritten Verses kann man auch deuten, dass es von Gott gewollt ist, dass es nicht nur aufgeschrieben wird, sondern dass alle Menschen das auch verkündigt werden soll. Das ganze Volk soll es mitbekommen. Jeremia beauftragt Baruch, damit die Rolle vorzulesen, weil er selbst verhindert ist. So steht es in der deutschen Übersetzung. Die Forschung geht davon aus, dass er vermutlich ein Tempelverbot bekommen hat, weil er schon in der Vergangenheit Gerichtsbotschaften weitergegeben hat und es der Volksmenge nicht gefallen hat. Aber der Tempel wäre einfach der ideale Ort, um es zu verkündigen. Okay, damit wäre schon geklärt, wo? Beim Tempel. Und wer? Baruch. Jetzt bleibt nur noch offen, wann die Rolle verlesen werden soll. Und wie stellt man das am besten an, dass möglichst viele Menschen davon Wind bekommen? Jeremia gibt als Zeitpunkt das Fastenereignis an. Zu dieser Zeit würde die Jerusalemer Bevölkerung zum Tempel bestellt werden, um gemeinsam das gebräuchliche Fasten einzuleiten. Diese Botschaft würde das Maximum an Zuhörern bekommen. Dass Jeremia die Verkündigung genauso wie Gott in Vers 3 begründet, dass er sich wünscht, dass möglichst viele Menschen umkehren können, das zeigt auch sein persönliches Anliegen. Es vergeht ein Jahr bis zum Fastenereignis und die Menschen werden zum Tempel zitiert. Und Baruch geht zum Eingang des Tempeltores und liest vor der gesamten Masse vor. Wie steht es mit uns? Wissen wir auch ganz persönlich, dass die Botschaft von Gott der ganzen Menschheit gilt? Denn alle betrifft es. Gott schuf uns und er schuf uns mit einem freien Willen. Seitdem sich die ersten Menschen gegen Gottes Gebote gestellt haben, Adam und Eva, müssen wir uns selbst entscheiden, ob wir umkehren und uns vergeben lassen oder weiter von ihm weglaufen. Da sich jeder einmal entscheiden muss, will ich dir Mut machen, es den Menschen in deinem Umfeld zu erklären, dass Gott uns liebt und Gemeinschaft mit uns möchte. Ich denke, die wenigsten von uns würden in den nächstgelegenen Tempel gehen, um das zu tun, und die wenigsten von uns würden ein Mikro für das WM-Stadion bekommen. Doch haben wir, denke ich, alle Menschen in unserem Leben, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Wie kann das praktisch aussehen? Morgen ist Montag, wir gehen wieder in unseren Alltag. Gut, die Kinder haben Ferien. Aber wir treffen irgendwo Menschen. Ob es unsere Nachbarn sind, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Und gewiss redet man doch auch über das Wochenende. Warum erzählen wir dann nicht, ja, ich war am Gottesdienst? Und einige würden dann vielleicht sagen, Gottesdienst, das kenne ich so gar nicht, macht man das noch? Und dann könntet ihr Zeugnis sein und sagen, wieso ihr in den Gottesdienst geht und was Gott alles schon in deinem Leben bereitet hat. Es ist so wichtig, dass Menschen Gottes Wort und Liebe verkündigt bekommen. Sei ein Teil davon. Doch wie reagiert die Hörerschaft Baruchs auf diese Botschaft? Gottes Wort, die Reaktion. Ungewöhnliche Nachrichten verbreiten sich doch recht schnell. Ob es die Schwangerschaft im Freundeskreis ist oder dass eine Kollegin gefeuert wird. Doch wie ist es mit dem Wort Gottes? Wir lesen davon, dass es sich ebenfalls sehr schnell verbreitet. Auch wenn wir nicht wissen können, was exakt auf diesen Buchrollen stand, kann man sich die vorherigen Kapitel mal zu Gemüte führen im Buch Jeremia. In Kapitel 25 zum Beispiel steht etwas, was den amtierenden König von damals betrifft und die Übernahme Judas durch ausländische Mächte. Es muss allerdings gesagt werden, dass die Gerichtsbotschaften nicht nur als solche gegeben wurde, sondern dass Gott dem Volk Israel in seiner Erziehung als Gott und Vater immer wieder zeigt, es passiert, weil ihr das und das gemacht habt und ich gebe euch Raum, euch umzukehren. Ich gebe euch Raum, dass ihr wieder zu mir zurückkommen könnt. Das muss alles nicht passieren. Überlegt einmal, wie ihr darauf reagieren würdet, wenn jemand eine Schrift verlesen würde, in der stünde, dass Deutschland in Kürze besetzt werden würde und eine ausländische Gewalt, regieren würde. Wie reagieren die Israeliten darauf? Michaja ist der erste Name, den wir dort dazu lesen. Es wird keine besonders emotionale Reaktion beschrieben. Jedoch hört er diese Rede von vorne bis hinten und geht daraufhin direkt zu den Fürsten der Nation. Diese schicken Jehudi, das ist der Neffe von einem dieser Fürsten, er solle zu Baruch gehen, damit er es ihnen noch einmal persönlich vorträgt, weil sie nicht dabei waren, als es vorgetragen wurde. Und als sie ihn hören, wird das erste Mal eine Reaktion beschrieben. Als ihnen bewusst wird, dass Michaja wirklich die Wahrheit gesagt hat, da überfällt sie der Schrecken und sie wissen, der König muss davon hören. Als er sagt, dass er es von Jeremia diktiert bekommen hat, erinnern sie sich vielleicht an die vorherigen Reden Jeremias, die er auch vor den König gebracht hatte. Von den Worten berührt, und ich würde auch an etwas glauben an diese Worte, geben sie Baruch einen Vorsprung. Sie hätten ihn dafür ja auch eigentlich verhaften können, da er ja an königlichen Verrat grenzen könnte, das Ende des Regiments vorherzusagen. Doch geben sie ihm den Auftrag, sich und Jeremia in Sicherheit zu bringen. Daraufhin berichten sie es dem König. Dieser König hört die Worte hier ebenfalls ohne besondere Reaktion erstmal. Er lässt Jehudi noch einmal loslaufen, die Rolle von Baruch persönlich zu holen. Wie reagiert nun der König im Beisein seiner Fürsten dazu, wenn ihm vorgelesen wird, dass er in seiner Hoheit Fehler begeht? Dass er mit Rang und Namen sich einer höheren Macht unterordnen soll, da er sonst bestraft wird. Ja, wie reagieren wir auf Kritik? Und ich rede nicht davon, wenn der Nachbar uns sagt, dass unsere Hecke zu kurz geschnitten ist. Wie reagieren wir darauf, wenn wir das wirklich machen? Okay, wir nehmen uns jetzt die Bibel und lesen sie als Ganzes und merken auf einmal, okay, wie ich mein Leben lebe und wie es in der Bibel beschrieben steht, das passt irgendwie nicht ganz. Gerade so Sachen, die sich leise in den Alltag eingeschlichen haben. Ach, so ein bisschen Lügen, das ist doch kein Ungehorsam vor Gott. Und wem tut es weh, wenn ich bei der Steuer flunker? Manchmal sind es aber auch Sachen, die uns gar nicht bewusst sind, dass sie falsch vor Gott sind. Und dann lesen wir, dass es Gott nicht gefällt. Und wir verdrängen es, dass es auch uns betrifft. Und wir hören irgendwann auf, die Bibel zu lesen und sie ernst zu nehmen. Denn wir haben, genauso wie der König, wie wir gleich lesen werden, ein Problem damit, uns einer höheren Macht unterzuordnen. Wir wollen uns niemandem unterordnen, weil wir denken, ich weiß doch, was am besten für mich ist. Aber jedes kleine Vergehen vor Gott ist eine Verfehlung. Der König hatte gar keine andere Wahl, als diese Gerichtsbotschaft persönlich zu nehmen, denn es betraf seine Regierung und sein Königreich. Und als er da so in den kalten Wintermonaten in seinem Winterhaus residierte, ließ er sich die Rolle von Jehudi vorlesen. Im Beisein der Fürsten lauschte er den Worten Gottes, und jedes Mal, wenn Jehudi einige Zeilen gelesen hatte, schnitt er Teile aus der Rolle raus und warf sie in seinen Ofen. Das machte er so lange, bis nichts als Asche von Gottes Wort übrig blieb. Nichts blieb übrig, außer die Asche. Die Reaktion des Königs auf Gottes Gericht ist Ablehnung. Der folgende Vers trifft mich jedes Mal bis ins Mark, weil es nochmal ganz deutlich zeigt, was die Mentalität war, was über Gottes Wort gedacht wurde. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss. Weder der König noch all seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört hatten. Sein Gewand zu zerreißen war ein Zeichen der inneren Zerrissenheit und tiefer Trauer. Es wird danach zwar beschrieben, dass drei der Fürsten Joachim davon abhalten wollten, die Rolle zu verbrennen, aber niemand unternimmt etwas Konkretes, weil sonst wäre sie nicht verbrannt worden. Gottes heiliges Wort wird hier zerstört und keiner tut etwas. Seine Warnung an die Menschen lehnt Joachim ab. Joachim beauftragt Männer aus seinem Kreis Baruch und Jeremia festzunehmen. Doch Gott sorgt dafür, dass die beiden nicht gefunden werden, denn er verbirgt sie. Joachims Reaktion auf die Schriftlesung deckt sein Innerstes auf. Er hätte die Worte in seiner Position auch einfach weglachen können. Ach, Baruch, der alte Spinner, was liest er hier vor? Oder ihn einfach nur festnehmen. Nein, er entscheidet sich dafür, vor den Fürsten der Nation ein ganz bewusst dramatisches Statement zu geben. Er zerstört die Rolle. Da Jeremia, wie gesagt, schon zuvor Gerichtsbotschaften dafür bekannt war und die Rolle auch in seinem Auftrag geschrieben wurde, zeigt sich, dass der König wusste, dass es Gottes Wort war, was auf der Rolle stand. Er macht aus Gottes Wort für sich Asche. Zum einen zeigt er damit, dass er aktiv rebelliert und sich nichts von jemand hören sagen lässt. Und auf der anderen Seite möchte er ausschließen, dass weitere Menschen Gottes Wort hören und umkehren können. Es scheint so, als wäre die Geschichte vorbei. Der König hat sein Statement gegeben, Jeremia und Baruch sind zwar sicher versteckt, aber was ist jetzt? Und Gott zeigt doch hier, dass er sich nicht abwendet und den Menschen neue Hoffnung schenken will. Er weist Jeremia an, eine neue Rolle mit dem Vorhergeschriebenen neu zu verfassen. Gott war auch dabei, als die Rolle verbrannt wurde. Er sagt auch, dass er weiß, wer die Rolle verbrannt hat. Er kennt Joachim und sein Herz. Gott sagt, dass er selbst davon weiß, weshalb der König die Rolle verbrennen ließ. Joachim soll gefragt haben, weshalb in der Rolle stand, dass Gott als Strafe vorhersagte, der König von Babel würde Vieh und Menschen zerstören, auslöschen. Aus diesem Grund habe er die Rolle verbrannt. Er wollte nicht erkennen, dass Gott über ihm und seinen Plänen steht. Die Konsequenzen, die Gott über Joachim ausspricht, sind verheerend. Der Thronfolger soll nicht sein Sohn sein und sein Leichnam, also der von Joachim, soll hinausgeworfen werden. Normalerweise galt dem König auch schon damals eine ehrwürdige Beisetzung. Das heißt, ihm würde auch diese Totenehre verwehrt werden. Im Vers 31 lesen wir Gottes Begründung dafür. Er muss sich zwar nicht in seiner Macht erklären und dennoch tut er es, damit wir ein bisschen tiefer in sein Denken reinsteigen. Und ich will seine Bosheit, also die von König Joachim, und die seiner Nachkommen und seiner Knechte an ihm heimsuchen. Und ich werde über sie und über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unheil bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Joachim hat sich damit sein eigenes Grab geschaufelt. Joachim konnte die Rolle verbrennen, doch nicht die Botschaft. Gott lässt jeden seiner Botschaft teilwerden. Er lässt die Rolle erneut schreiben und es werden sogar noch mehr Sachen hinzugefügt. Gottes Vorhersage trifft später ein und der Thron wird von einer neuen Familie besetzt. Ja, wie reagieren wir darauf, wenn Gott uns einen Strich durch unsere Pläne macht? Wenn die Sünde in unserem Leben Konsequenz zeigt? unsere eigenen Pläne nicht aufgehen. Nehmen wir Gottes Wort für unser Leben ernst? Und können wir erkennen, dass es Gold ist, dass Gott uns in seiner Güte und Liebe immer und immer wieder zeigt, welchen Weg wir gehen sollen? Oder achten wir nicht darauf und verbrennen wir die Rolle zur Asche, indem wir das Wort Gottes nicht an uns ranlassen? Nun, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich würde behaupten, dass jeder, der schon mal die Bibel gelesen hat und sich etwas tiefer damit auseinandergesetzt hat, kennt beide Seiten. Dieses Weglaufen und Hinlaufen, Weglaufen und Hinlaufen zu Gott. Auch ich hatte leider schon Situationen in meinem Leben, wo ich tief in meinem Innern wusste, boah, eigentlich gefällt das Gott nicht und ich habe es trotzdem getan. Und ich weiß, dass ich damit bildlich gesprochen Gottes Wort für mich verbrannt habe. Und Gott als meinen Schöpfer damit unglaublich verletzt habe. Wir werden alle in Situationen kommen, in denen wir sündigen und Gottes Plan verwerfen, weil wir Menschen sind und Fehler machen. Seit dem Sündenfall machen wir Menschen das, doch der nächste Schritt ist der absolut entscheidende. Wende ich mich dann komplett ab und bleib in meiner Trauer und sag, ach, ich bin so schlecht, ich kann Gott gar nicht nahen und mach unter Umständen noch schlimmere Sachen oder andere Sachen und bleib so in meiner Sünde drin, verbrenne ich damit bildlich gesprochen meine Bibel zu Asche? Oder erkenne ich, dass ich mich zu Gott wenden kann? Denn Gott hat in seiner Güte, die er damals schon gezeigt hat, als er die zweite Rolle aufschreiben ließ, gezeigt, dass unsere Geschichte mit ihm noch nicht am Ende ist. Denn circa 500 Jahre nach diesem Ereignis gab er uns nach dieser Rolle das ultimative Wort, was uns zeigt, dass Gottes Plan mit uns Menschen in seinem Wort Gold ist. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 steht geschrieben: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das Fleisch wurde, ist Jesus Christus. Gott gab seinen eigenen Sohn Jesus auf diese Welt. Er starb, ohne jemals einen Fehler gemacht zu haben, am Kreuz, um unsere Sünden, ja meine und deine Sünden, unserer falschen Wege zu bezahlen. Dadurch besiegte er den Tod. Und nach 3 Tagen wurde er wieder lebendig und hatte damit die Strafe für unsere Schuld, den Tod, besiegt. Er ist die ultimative Verkörperung von Gottes Wort. Er bildet den Ausweg darin, dass wir das Gesetz in seinem Wort gar nicht halten können. Wenn du in der Bibel liest, dass du falsch handelst, dann sehe die Bibel und die darin enthaltene Rettung durch Jesus nicht als Asche, die du versuchst zu ignorieren. Jesus hat den Tod besiegt und nur weil du ihn ignorierst, heißt es nicht, dass seine Macht weg ist. Wenn du das nicht annimmst und immer wieder sagst, ach, ich kann gar nicht zu Gott kommen. Nein, Jesus hat alles getan, ihr könnt immer wieder zu ihm kommen. Denn Jesus ist im Gegensatz zu einer Papyrusrolle unzerstörbar. Wie bei König Joachim klar wird, Gott steht über allem und er kann uns auf ewig befreien. Sieh doch das Gold, welches in der Bibel steckt, dass Gott dich durch Jesus befreit. Und es ist keine Sünde zu groß, als dass Jesus sie nicht für dich am Kreuz getragen hat. Wenn du daran glaubst, dann warte nicht, dich im Gebet an Gott zu wenden und ihm um Vergebung zu bitten. Durch Jesu Werk am Kreuz ist auch heute Vergebung möglich. Dieser neue Weg mit Gott wird dich verändern, dass du durch Jesu Liebe erkennen kannst, dass du nicht sündigen musst, sondern mehr und mehr Gottes Weg, den er dir zeigt, tun kannst, wenn du sein Wort für Gold nimmst. Ja, zum Abschluss möchte ich beten, doch vorher gebe ich dir noch 1-2 Minuten Zeit, um zu Gott zu kommen in der Stille und die Frage für dich persönlich zu beantworten. Gottes Wort, Asche oder Gold? Herr, ich danke dir, dass du uns Menschen nahst. Ich danke dir, dass du damals im Alten Testament schon Propheten geschickt hast, wie Jeremia, dass das Wort weitergegeben werden konnte, dass die Menschen sich immer wieder zurück auf deine Wege berufen konnten. O Herr, ich bitte dich darum, dass wir das heute auch annehmen. Herr, ich danke dir dafür, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, damit jede Sünde bezahlt werden kann. Ich bitte dich darum, dass die Bibel ein Kompass für unser Leben sein kann, dass wir uns immer wieder nach dir ausrichten und erkennen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von deinem Wort. Herr, segne du diese Gemeinde, dass sie dein Wort in ihrem Herzen tragen und dich im Zentrum. Danke, dass du bei uns bist und uns liebst und reich an Gnade bist, Herr. Amen.